S9Y Infocamp. Der inoffizielle Serendipity-Podcast mit Robert Lender und Matthias Mies.
Herzlich willkommen zur Ausgabe 18 des S9Y Infocamp, der inoffizielle Serendipity-Podcast. In unserem Sendestudio in Wien sitzt wie immer.
Ja,
das sagt ja nichts. Der Robert Lender. Hallo Robert, mein Name ist Matthias Mies.
Ja, hallo Matthias.
Und unser Thema ist heute Rück- und Ausblick. Wir wollen ein bisschen gucken, was war 2012 los im Infocamp ganz kurz. Und wir wollen ein bisschen gucken, was könnte in 2013 los sein.
Und wir versuchen eine ganz kurze Sendung. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Gut, also dann gehen wir gleich los.
Mhm.
Der Matthias hat eine wunderschöne Statistik erstellt über das Jahr 2012.
Ich habe ein bisschen rumgerechnet, ja.
Genau. Also wir hatten 7 Ausgaben, das ist nicht so schwierig zum Ausrechnen.
Nee.
Aber interessanter ist, dass wir 677 Sendeminuten zusammengebracht haben. Das ist eine recht ordentliche, lange Zahl.
Daher auch erstmal geschnauft. Mhm. Das sind ja über
11 Stunden.
Ja, über 11 Stunden Sendezeit.
Mhm.
Mit 6 verschiedenen Gästen.
Mhm.
Bei denen ich jetzt auch nicht einig wäre, aber ich glaube fast, die waren sogar alle das erste Mal zu Gast in dem Jahr, oder?
Das kann ich jetzt nicht, das haben wir jetzt beide nicht nachgeschaut.
Habe ich nicht nachgeschlagen. Ja. Auf jeden Fall hatten wir zum ersten Mal 2 Gäste in einer Sendung.
Mhm.
Und ich bin mir fast sicher, dass wir im Jahr davor nur Gavin zu Gast hatten.
Das kann sein.
Weiß ich nicht.
Ganz egal, auf alle Fälle sagen wir ein ganz herzliches Dankeschön an alle unsere Gäste, die wir jetzt gerne auch namentlich nennen wollen. Da wäre mal der Dirk Deimecke.
Und der Wladimir Simovic.
Der Grischa Brockhaus.
Der Malte Pascuda.
Der Christian Fairwurz.
Und der Matthias Gutja. Vielen Dank, dass ihr uns euer Wissen zur Verfügung gestellt habt und den Podcast bereichert habt.
Mhm. Ja, ganz herzlichen Dank. Es hat eigentlich mit allen Spaß gemacht. Es war immer ein sehr lockeres Plaudern. Und es gab immer viele Informationen von unseren Gästen. Also ja, toll, dass ihr einfach eben die Zeit gefunden habt.
Und wir hoffen, dass der ein oder andere nochmal wieder vorbeikommt und können bei zweien das sogar schon fast sicher annehmen. Aber jetzt wollen wir nicht zu viel verraten. Die zwei Ausgaben, die so, oder es gibt so 3 Ausgaben, fand ich, die rausragten, weil sie was Besonderes hatten. Das war im Februar, da hatten wir zum ersten Mal 2 Gäste. Das waren Grischa und Matthias zum Thema Plugin-Entwicklung.
Mhm.
Und dann hatten wir, genau, eine Ausgabe ohne Gäste hatten wir in 2012.
Naja, da warst du quasi der Gast. Das war die Entwicklung des 2K, also 2K11 Templates. Und da warst du quasi der Gast und ich habe halt Fragen gestellt.
Das bedeutet,
oder eigentlich hast du erzählt und ich habe hin und wieder mal dazwischen geredet.
Das bedeutet, wenn ich das gerade so sehe, wir machen heute zum ersten Mal seit April letzten Jahres ein Infocamp ohne Gäste.
Oh, na bitte. Ja. Schön.
Fast ein Jahr, na gut, es waren nur 4 Ausgaben, aber
okay. Ich hoffe, es wird niemanden Fahrt mit nur mit uns 2 heute.
Das hoffe ich auch, ehrlich. Wir haben aber bestimmt in der nächsten Ausgabe, wenn ich die Planung im Kopf habe, haben wir in der nächsten garantiert wieder einen Gast.
Genau. Gut, dann lass uns doch schnell den Januar erwähnen. Da ging es um das Serendipity-Buch von Gavin. Das ist jetzt, wir quasi etliche Exemplare jetzt kostenlos lagernd haben in einigen Städten in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich. Vielleicht da noch die Erinnerung dran, wenn jemand ein solches Buch haben möchte, dann möge er sich doch bitte an einen der, wie haben Sie schon genannt, Hubs melden, den Hauptumschlagsbasen.
Die Umschlaghäfen.
Umschlaghäfen. Mir ist dann einfach in der Ausgabe Januar.
Man sollte dazu sagen, dass es das Buch aber für jemanden, der es partout nicht als Totenbaum haben möchte, es gibt es mittlerweile auch als PDF.
Irgendjemand. Oh,
wir haben es ja in einem GitHub-Repository liegen, als die Quelldateien, die dann mit LaTeX in ein PDF umgewandelt werden können. Und das hat, glaube ich, der Deimecke dankenswerterweise schon mal gemacht.
Mhm. Ja, dann musst du noch einen Link dann einbringen in die Shownotes, bitte.
Das kriegen wir wohl hin. Nicht vergessen ist viel schwieriger.
Genau.
Ich glaube, das war auch die kürzeste Ausgabe in 2012. Es war, glaube ich, auch die einzige, die unter einer Stunde geblieben ist.
Mhm. Da kommen wir nachher noch drauf.
Ja, jetzt gleich sozusagen, weil wir hatten ja
schrubbeln wir noch schnell die anderen Monate noch durch.
Ja, Februar hatten wir schon Plugin-Entwicklung mit Grisha und Matthias.
April 2K11 hatten wir auch.
Und Juni
Microblogging war auch recht interessant.
Mit Christian, der übrigens mittlerweile sein zweites Serendipity-Blog hat.
Mhm.
Und ich glaube, wenn es nicht dieses großartige Podcasting-Plugin für WordPress gäbe, was er für seinen Nerdmarte-Podcast, in dem ich übrigens neulich zu Gast war.
Das wollte ich jetzt gerade erwähnen. Ein bisschen Werbung für Christians
Podcast.
Genau, Blog wollte ich sagen. Das natürlich auch, aber für seinen Podcast. Ihr habt euch über das Thema Content-Management-Systeme unterhalten.
Ja.
Ich denke mal, das wäre auch ein Link in den Shownotes wert.
Das kriegen wir vielleicht hin. Und wenn das nicht so toll wäre, damit zu podcasten, glaube ich, der Christian wird auch seinen Podcast-Blog noch auf Serendipity umstellen, wobei mir da ein Vögelchen gezwitschert hat, dass da vielleicht etwas passieren könnte mit dem Podcast-Plugin für Serendipity, aber
ja,
das ist noch nicht so.
Das sollten wir dann natürlich dann auch mal nachziehen.
Mhm. Und mit Grisha, glaube ich, in der Microblogging-Ausgabe noch, dann im Juli.
Mhm.
Wieder mit Grisha und mit Malte zum Thema Spam-Schutz.
Mhm.
Im Oktober die...
Das war fein, da hatten wir auch etliche Feedbacks, einiges an Feedback, dass einige Leute ein paar interessante Infos für sich mitgenommen haben.
Ich hatte den Eindruck, es war ein bisschen ein Thema, was die Serendipity-Community nicht so super spannend fand, aber durch unseren tollen Gast Wladimir Simovic haben wir alle Rekorde gebrochen.
Ah, Oktober meinst du jetzt?
Oktober, ja.
Ja, genau.
Geld verdienen in Blogs, das war die längste Ausgabe aller Zeiten. Ich glaube, da kommen wir auch nicht mehr drüber. 2 Stunden und 15 Minuten.
Ja, da haben schon einige gestöhnt.
Ist ja das, wo wir gleich nochmal so ein bisschen drüber sprechen wollen. Und es ist, glaube ich, auch mittlerweile die meist heruntergeladene.
Ja, ich meine, wir haben nur wir hosten ja auf 2 unterschiedlichen Stellen. Einerseits das Ogwarbis sozusagen selbst, die MP3, insbesondere für iTunes und Co. bei Podhost noch im Moment und vertraue keiner Statistik, aber laut Podhost-Statistik ist es sozusagen der Podcast mit den meisten Downloads.
Das habe ich noch nie bedacht übrigens, dass in Podspot gar nicht die Ogg-Runterlader mit drin sind, aber ich fürchte auch, das sind nicht so viele.
Keine Ahnung, also wie gesagt, ich weiß auch nicht, was die Downloads genau bedeuten, ob zum Beispiel
das
iTunes
das
mehrmals anstößt oder nicht, aber egal.
Ist ja immer das Ding, wenn wir beide in unsere Statistiken auf Podspot gucken, dann schütteln wir jedes Mal den Kopf und sagen, das kann eigentlich gar nicht angehen.
Ja. Ich sag's einfach, wir haben um die 400 Downloads, das kann ich mir kaum vorstellen.
Ich nehme an, dass es vielleicht sogar nicht nur iTunes, sondern auch andere Clients gibt, die da bei jedem Abspielen einen Download zählen oder irgend sowas muss da.
Aber wenn ihr wollt, alle diesmal hören, bitte schreibt eine Zeile Kommentar und wenn wir an die 400 zusammenbekommen, dann glauben wir es.
Also ich, wie gesagt, ich sehe es noch nicht, aber ich lasse mich gerne überraschen.
Egal. Also nicht egal, wir freuen uns natürlich über jeden Hörer und Hörerin, aber wie gesagt, es geht uns hier nicht um die Masse.
Last not least, der Vollständigkeit halber, im November mit Dirk die Ausgabe zur Serverumgebung und Webhosting, wo Robert und ich uns fast schon gefragt haben, sag mal, ist das Kommentarformular kaputt, aber irgendwie weiß ich auch nicht.
Da kam nichts. Außer halt einige Tweets und Co., dass das Ding schon wieder viel zu lange ist. Und da kommen wir eben jetzt genau zu der Frage.
Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, Dirk hat mal geschrieben oder sogar im Podcast oder im Vorgespräch erzählt, die empfohlene Länge für einen Podcast sei 20 Minuten, weil das irgendwie die durchschnittliche Dauer ist, die der Arbeitsweg hat und weil so viele Leute Podcasts auf dem Weg zur Arbeit hören.
Dann sind wir gerade bei der Hälfte.
Ich für meinen Teil höre nicht viele Podcasts, aber keiner von denen ist eigentlich regelmäßig unter einer Stunde.
Mhm.
Das Mittel dürfte so 1 bis 1,5 Stunden sein.
Also ich höre auch 4 Minuten Podcasts, auch sowas gibt es.
Ja, das stimmt, aber.
Ja. Aber ich denke mal, wenn es wirklich um ein Thema geht und etwas vertiefter rein möchte, dann wird es auch etwas länger.
Ja.
Was da die Schmerzgrenze ist, ist eine gute Frage. Vielleicht sind wir mit 2 Stunden wirklich einfach zu lange.
Das ist ja auch einfach aus dem Ruder gelaufen, weil der Vlad halt echt ein netter Kerl ist und man dann ins Klönen kommt und dann der auch einfach wahnsinnig viel Wissen zu dem Thema hatte und das ja auch irgendwie an den Mann bringen wollte. Ich denke auch 2 Stunden oder sogar drüber ist nicht unser Maß, aber so bei einer wirklichen Themensendung, wo wir nicht einfach nur schnell ein paar News durchkaspern, Stunde müssen wir schon haben, also es nützt nichts.
Ich meine, es gibt jetzt sozusagen 2 Alternativen unter Anführungszeichen. Die eine wäre, dass man kann ja, glaube ich, sowas wie Sprungmarken oder zumindest irgendwelche Markierungen anbringen und das entsprechend sozusagen oder zumindest, sage ich einmal, in den Shownotes entsprechend sozusagen darstellen. Macht natürlich für uns mehr Arbeit, müssen wir uns überlegen, ob wir das sozusagen tun, quasi so Kapitel vorschlagen.
Da hatte ja der Fritz Weishart, glaube ich, auch schon mal drum gebeten, ob wir nicht Kapitelmarken einbauen könnten. Ich finde das grundsätzlich eine schöne Idee. Ich finde aber, wenn, dann müssen es tatsächlich Kapitel in der Audiodatei sein. Ja. Ansonsten nützt mir das nichts.
Ja. Ich muss mir das anschauen. Ich bearbeite ja das Ganze immer mit Auphonic nach, diesem Online-Tool. Ich glaube, das kann's. Ich weiß auch aber nicht, ob es quasi jeder Podcast-Player auch wirklich verwenden kann, aber ich werde es mal anschauen.
Wenn es der Podcast-Client nicht unterstützt, dann tut es mir leid, dann ist das ein Problem des Menschen, der diesen Client verwendet. Mhm. Was ich dabei halt sehe, ist das Problem, das kannst du ja nicht automatisieren. Es gibt keine Software, die erkennt, wann welches Thema ist und selbst wenn, dann muss man immer noch manuell eine Liste erzeugen, die einem sagt, dann und dann ist das und das Thema. Und das bedeutet, entweder müssten wir während der Aufnahme immer im Auge behalten, wann haben wir welches Thema angeschnitten und das am besten auch noch während der Aufnahme mitprotokollieren, was, glaube ich, nicht gut geht. Oder es muss jemand hinterher beim Schnitt die ganze Sendung hören.
Ja, was ich prinzipiell ja tue, aber schneiden, Themen suchen, also
schauen wir mal. Also ich würde sagen, wir gucken mal, ob das mit vertretbarem Aufwand zu machen ist. Und
probieren wir es mal bei einer wirklich längeren Folge vielleicht mit, oder bei einer kürzeren.
Ich werde es mal anschauen. Freuen wir uns über Kommentare zu dem Thema Sendungslänge. Mhm. Na, wenn ihr der Meinung seid, nö, wir sollen ruhig die Länge eines Fußballspiels hier voll ausnutzen, dann sagt Bescheid. Und wenn ihr meint, versucht mal auf Dauer eine halbe Stunde zu schaffen, dann könnt ihr das gerne auch sagen, aber ich glaube, das schaffen wir nicht.
Nö. Also, ich meine, wir wollen nicht schwafeln, aber ich denke, man mache Dinge, ist einfach fein, wenn man die Zeit hat, sie auch wirklich in einer größeren Breite sozusagen zu erzählen. Und was dann für jemanden wichtig ist, der zuhört, ist halt immer die Frage. Mhm. Für einen sind es 2 Infos, für den anderen sind es alle 25. Also, das kann man schwer sagen. Und eine Sendung 2 zu teilen, bringt oft eigentlich auch nichts, weil also würde man sie wirklich, sage ich mal, einfach in der Mitte schneiden und 2 Sendungen draus machen, so what?
Das nützt ja auch nichts, du musst es ja trotzdem hören.
Und das andere wäre sozusagen, einen Gast 2-mal einzuladen, aber das ist immer auch dann natürlich eine Frage der Zeitkoordination. Wenn Sie das selber kennen, versuche mal für 3 Leute einen gemeinsamen Termin zu finden.
Also, oh ja.
Ja. Ja, also das zum Thema. Wir hatten noch das Thema Häufigkeit der Sendungen.
Das kann man eigentlich auch nichts dran drehen. Also wir haben beide noch was anderes zu tun, als diesen Podcast zu machen. Und das mit den Gästen funktioniert, finde ich, sehr gut. Tut dem Podcast sehr gut für meine Begriffe. Und dann, Robert hat es gerade gesagt, ist das einfach eine Koordinierungssache. Und dann, ja. Wir haben mal den Ehrgeiz gehabt, jeden Monat einen Podcast zu schaffen. Den haben wir eigentlich auch immer noch, aber man ist halt auch ab und zu mal, ne? Ja. Dann fährt Robert wieder auf dem Boot durchs Mittelmeer oder sowas und ist mal eine Weile weg oder sonst was. Das ist schwierig, aber ich denke, so 7, 8 Ausgaben und im Jahr sind auch okay.
Finde ich auch. Und wie gesagt, es hängt ja auch immer davon ab, ob wir wirklich auch gute Themen finden. Also
das kommt noch erschwerend hinzu.
Also nur einen Podcast zu machen, um zu sagen, hallo, es gibt Serendipity. Ich meine, kann man auch immer machen, aber wir müssen ja auch sozusagen entsprechende Themen finden. Also von dem her, wir sind bemüht, aber wie gesagt, da kann ich auch nur nochmal aufrufen, wenn jemand Ideen hat oder sagt, das wäre doch mal ein Thema für unseren Podcast oder quasi der Aufruf, auch, ich möchte gerne mal vorbeikommen, weil ich möchte gerne mit euch was zum Thema Serendipity diskutieren. Herzlich willkommen, kann ich nur sagen. Gerne.
Wir beißen nicht, also nur wenn man es verlangt.
Ja, naja, geht über Audioleitung auch sehr schwer. Also ich kann höchstens seltsame Töne abspielen, aber das war's dann schon.
Wieder,
das war sein Insider-Spiel.
Wieder diese Hangout-Geschichte da.
Ja, genau. Irgendwann müssen wir es dann doch machen, damit die Leute wissen, wovon ich spreche.
Ich weiß ja nicht. Lass uns mal schauen. Wir haben ja noch mehr vor heute. Der Ausblick. Mhm. Ein bisschen gucken, was könnte denn 2013 in der kleinen Serendipity-Welt so passieren? Und der Robert hat ein paar Sachen rausgesucht, wo er gesagt hat, was ist das denn? Das musst du mal im Podcast erklären.
Erklär mal, der 1.7 Release steht ja sozusagen an, aber der wurde jetzt, der Release-Kandidat Nummer 1 wurde jetzt wieder zurückgezogen und da wolltest du kurz was dazu erklären.
Ja, das war ein bisschen chaotisch. Also, man muss dazu erstmal Folgendes erklären. Wer so ein bisschen die ganze Serendipity-Entwicklung verfolgt, der hat ja mitgekriegt, dass wir Großes vorhaben. Und zwar wollen wir ja für die Version 2.0, das ist aber jetzt nicht unbedingt die Release-Zahl, die wir haben müssen, sondern das ist einfach eine Versionsnummer, um zu sagen, das wird noch dauern, das braucht Zeit. Da wollen wir ja so Sachen machen wie HTML5-Umstellung, neues Frontend-Template, neues Backend-Template, generell besseres, schöneres, funktionaleres Backend.
Ich lese, glaube ich, jeden Tag einen Tweet von dir, wo du über irgendwas rumjammerst.
Ja, ja.
Bezüglich
da kommen wir ja später noch
Gestaltung.
Zu. Okay. Das Ding ist, die 1.7 ist, Gavin hat in der Ankündigung des Release Candidates geschrieben, das sei sozusagen, fand ich ein bisschen kühn, aber egal, das sei sozusagen die letzte normale, bevor wir mit den richtig kühnen Sachen anfangen. Tatsache ist, die 1.7 bringt etwas, was großartig ist, nämlich Version 3 der Template Engine Smarty, die wir verwenden in Serendipity. Das Problem ist, dass, das erkläre ich gleich. Also Smarty 3 wird eine Menge tolle Sachen bringen, da gibt's neue Features und generell ist es super für die Performance und alles toll. Außerdem ist es wohl so irgendwie, das kann ich aber technisch nicht gut erklären, warum, dass die 1.7 stellenweise ein bisschen zeigt, dass eben Teile des Serendipity-Kerns doch schon etwas betagter sind. Und das kommt vor allen Dingen zum Vorschein bei den Webspaces und davon gibt es mittlerweile nicht so ganz wenige, auf denen schon PHP 5.4 läuft. Beides zusammengenommen heißt, dass man diese 1.7 eigentlich viel, viel mehr testen müsste, als wir das mit ein paar Entwicklern können. Das muss man sich jetzt so vorstellen. Normalerweise müsste das alles getestet werden auf verschiedenen Web-Servern, wie wir in der letzten Ausgabe besprochen haben, ne? Apache und Nginx und Light HTTP. Dazu mit verschiedenen Datenbanken, auch wieder MySQL, PostgreSQL, SQLite und dann noch mit verschiedenen PHP-Versionen. 5.4, 5.3. So, und das aber alles auch sich multiplizierend. Das ergibt also eine größere Anzahl von Test-Setups, als wir haben und als wir mal eben ausprobieren können. Und deswegen kam halt die Idee zu sagen, nee, wir hauen die 1.7 nicht einfach so raus, sondern wir machen erstmal einen sogenannten Release Candidate. Mit dem deutlichen Hinweis, ist schon ein bisschen ausgereift, aber noch nicht so weit, wie wir es gerne hätten. Und wer mutig ist und sich traut und Lust hat, möge das doch schon mal installieren und testen. So, jetzt kann man aufschreien und sagen, das sei Bananaware. Also Software, die beim Kunden reift. Das ist nicht der Fall, beziehungsweise ja, es gibt einfach keine andere Möglichkeit. Ne? So, nun war der Release Candidate 1 schon draußen und stand ungefähr eine Stunde zum Download bereit. Und dann ist uns auch prompt aufgefallen, Mist, da ist ein richtig dicker Bock drin. Und zwar, auch das kann ich leider wieder technisch als Nicht-Programmierer nicht so toll erklären, es gibt da irgendetwas in Ereignis-Plugins, was umgeschrieben werden musste. Das ist auch umgeschrieben worden in sämtlichen Plugins, die im Kern enthalten sind und in sämtlichen Plugins, die auf Spartacus liegen. Aber das Problem ist, dass wir natürlich nicht sicherstellen können, obwohl immer darauf hingewiesen wird, dass jeder von jedem Plugin jeweils auch diese aktualisierte Version installiert hat bei sich. Mhm. Noch ein bisschen schlimmer, in der 1.7 haben wir zum ersten Mal, zumindest seit ich dabei bin, ein Plugin aus dem Kern entfernt. Das ist dieses Plugin Browser-Kompatibilität, was heute einfach nicht mehr nötig ist. Das Einzige, was es tut, ist so einen kleinen JavaScript-Patch einbinden, der dafür sorgt, dass halbtransparente PNG-Grafiken mit einem Alpha-Kanal, nein, ich kann nicht erklären, was das heißt genau,
ist, glaube ich, auch nicht so
im Internet Explorer 6 dargestellt werden können.
Okay, den brauchen wir
wieder. Das Ding ist mausetot, außer in China und Nordkorea. Mhm. Und wer das Plugin übrigens, ne, wer jetzt zuhört und dieses Plugin bei sich noch installiert hat, schmeißt das Ding raus. Einfach deinstallieren. Weg damit. Braucht kein Mensch mehr. Mhm. So, das Problem ist aber, dieses Plugin wird bei einem Update nicht deinstalliert. Es wird nur nicht aktualisiert. Das führt dazu, und das hat der Mario Hommel hat das ein bisschen schmerzhaft ausprobieren müssen, der hat nämlich den RC1 bei sich installiert. Das führt dazu, dass das Frontend nur noch eine riesen Fehlermeldung ausspuckt und man nicht mehr ins Backend kommt. Sollte das irgendjemandem passieren, die Lösung ist, das Browser-Plugin, Browser-Kompatibilitäts-Plugin über FTP zu löschen. Dann kommt man wieder ins Backend. Gibt auch noch eine alternative Lösung, die steht irgendwo im Forum, aber ja, das war das Problem. Deswegen war der Release-Candidate so schnell wieder zurückgepfiffen. Okay. Und mittlerweile haben wir dann auch noch was festgestellt, was auch noch mal ungefähr einen Tag gekostet hat, bis es überall behoben war, nämlich, das ist jetzt auch wieder sehr technisch, in Smarty 2 gab es so eine Art Vererbung für Template-Dateien. Das heißt, in einer Template-Datei ist ein bestimmter Variablenraum verfügbar. Den kann man innerhalb dieser Template-Datei, das ist die Entries-TPL, nutzen. Und der vererbt diese Daten an weitere Template-Dateien. Und dieser Mechanismus, der funktioniert in Smarty 3 nicht mehr so, wie er in Smarty 2 funktionierte. Ist saukompliziert, ist mittlerweile in sämtlichen im Kern enthaltenen Templates, die betroffen sind, gefixt, ist in sämtlichen Templates aus Spartacus gefixt und ich habe es heute auch noch in allen 25 Templates, die noch bei mir so rumgammeln, auf dem Webspace gefixt und es gibt eine Notiz an Template-Entwickler, dass sie doch bitte ihre eigenen Templates fixen sollen und viel Chaos, aber es wird, so wie es aussieht, in den nächsten Tagen, je nachdem wie Garvin dazu kommt, dann endlich den Release-Candidate Nummer 2 geben und den sollte man dann auch unfallfrei ausprobieren können.
Ich meine, man muss trotzdem sagen, das machen jetzt eigentlich Leute fast alle nur in ihrer Freizeit. Oder?
Ja, es ist... Da du immer noch nicht im Lotto gewonnen hast, um uns alle irgendwie frei zu halten.
Nein, aber ich wollte einfach nur das nur noch einmal einfach noch erwähnt haben. Das ist ja hier kein kommerzielles Projekt, sondern da stecken Leute ihre Freizeit rein und ja, das gehört auch gebührend.
Es sind Menschen involviert, Menschen machen Fehler, wobei es sind noch nicht mal Fehler eigentlich. Es sind Sachen, die haben wir nicht bedacht.
Bitte schau dir an, kommerzielle Projekte. Ich meine, wir hatten in Österreich eine große Bank, die wochenlang mit Ein- und Auszahlungen massive Probleme hatte, weil sie ihre Software umgestellt haben. Also
ich habe neulich was.
Und da ist einiges mehr an Geld geflossen für das Programm.
Ich habe neulich was gelesen auf Facebook, wo eine Bekannte postete, sie, das ging um einen irgendwie Anmelde- oder Einlog-Formular auf einer Website und da gab es den Hinweis, wir speichern Passwörter im Klartext, verwenden Sie für diese Anmeldung bitte nicht Ihr Online-Banking-Kennwort. Das ist, also wer das jetzt technisch nicht versteht, Passwörter im Klartext zu speichern, ist das Schlimmste, was man machen kann aus Sicherheitssicht.
Mhm. Besonders wenn es dir jemand hackt. Ist, aber auch wenn es keiner hackt und einfach nur der
Admin. Das ist einfach nur schlimm.
Ja, schon. Das sollte man lieber gar nichts anbieten, aber gut, okay.
So, und wie gesagt, wir haben es jetzt und es wird den Release-Candidate geben und dann muss man gucken, wie lange die Testphase dann läuft, bis es dann tatsächlich rauskommt, aber wir sind unterwegs zum 1.7 Release.
Aber das wäre sozusagen hiermit auch der Aufruf, wer immer es den Release-Candidate den nächsten sozusagen testen möchte in einer eigenen Umgebung auf dem eigenen Webspace mit einem zweiten Blog oder sonst
generell,
was.
Generell, ja.
Ist natürlich herzlich dazu
das eingeladen. Das ist wie bei, ich habe es schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, auch so Templates testen. Ne? Zum Beispiel die ganzen Leute sind meines Wissens 30 bis 40, die schon weit bevor es offiziell freigegeben waren, 2K11 laufen hatten. Das ist für mich Gold wert. Weil die mir Das sind Installationen, die kann ich nicht simulieren. Die benutzen Plugins, die ich nicht benutze. Die haben Webserver-Setups, die ich nicht mal erahne, was für Besonderheiten die haben könnten. Die machen auch zum Teil einfach Dinge damit, die ich nicht mache. Weil ich einfach, ne? Also es gibt einfach Fehler, die mache ich nicht. Nicht, weil ich so perfekt bin, sondern weil es eher mein Thema ist. Ich mache bestimmte Fehler einfach nicht mehr, weil ich sie schon mal gemacht habe. Und das ist, genauso ist das hier auch. Wir können niemanden, also ich kann es niemandem verübeln, der sagt, oha, der Release Candidate 1 war schon nicht so dolle, von dem 2er lasse ich mal lieber die Finger. Klar kann da was bei schief gehen, das ist beim ersten auch so gewesen, aber falls das so sein sollte, kann ich auch nur sagen, keine Panik, ab ins Forum, im Forum melden, wir versuchen das so schnell wie möglich zu beheben.
Aber es hilft sozusagen allen anderen und auch quasi der gemeinsamen Software.
Ich habe besagte Version. Nicht in allen Änderungen, aber im Prinzip läuft eines meiner Testblocks läuft seit Monaten mit dieser 1.7-Version schon, weil diese 1.7-Version unter anderem auch ein Feature hat, das es mir überhaupt erst möglich macht, sie bei mir im Webspace auf einer Subdomain zu installieren. Das ging also vorher nicht in meinem Webspace, das ist in anderen nicht so, aber in diesem speziellen ist es so, dass man früher nicht in der Hauptdomain ein Serendipity haben konnte und auf Subdomains ein weiteres. Das ging nicht. Deswegen, die läuft bei mir seit Monaten auf einer Subdomain. Ich habe da nichts festgestellt, zumindest nichts, was mich aus dem Blog ausgesperrt hatte. Das ist genau das ist es. Deswegen sind so viele Testszenarien für uns so wertvoll.
Okay. Gibt es noch was zu sagen dazu?
Ich wüsste jetzt nichts mehr zum Release Candidate 1, außer wenn der 2er da ist, probiert ihn bitte aus.
Ja, mach mal. Gut, dann hast du das Stichwort DevSprint in unserer Liste. Den haben wir schon mal erwähnt. Ich glaube sogar beim letzten Mal.
Kann sein, ja. Ich erinnere es jetzt gerade nicht, aber es wird.
Ja. Wir haben es kurz erläutert. Aber versuch's mal in zwei, drei Sätzen nochmal.
Ja, der Robert hat zwischendurch mal gefragt, was das eigentlich ist, weil wir das auch auf Twitter als Hashtag hatten. Und das ist einfach der Versuch, die Entwicklung gerade mit Blick auf 2.0 und die ganzen Änderungen ein bisschen zu beschleunigen. Wir haben zwar grundsätzlich das Forum und wir können auch auf GitHub diskutieren und theoretisch gibt's auch noch die Mailingliste und so weiter. Aber um das ein bisschen flüssiger und agiler machen zu können, haben wir überlegt, wir können ja mal ausprobieren, ob das schneller geht, wenn wir uns zusammen im Mumble zusammensetzen sozusagen. Das läuft unter DevSprint, das heißt, wir treffen uns mit ein paar Entwicklern, je nachdem wer Zeit hat, auf Garvins Mumble-Server und dann machen wir so eine akustische Konferenz und sprechen durch, was zu ändern ist, wer wo hilft, gucken uns auch an, was hat wer gemacht und wieso. Und das geht tatsächlich ein bisschen schneller, wenn man es schnell durchsprechen kann.
Wenn jetzt jemand Entwickler ist und sagt, ich würde mich mal prinzipiell mal da interessieren, kann man reinhören? Einfach, wo meldet man sich?
Kann sich Es kann sich theoretisch sogar jeder einfach dazusetzen und sagen, ich möchte es mir einfach nur anhören, weil es mich interessiert. Denke ich, weiß nicht, ob der Server irgendwann mal ein Leute-Limit hat, weil wir waren ja jetzt auch letztes Mal mit, glaube ich, teilweise 5-6 Leuten zugange. Das geht schon.
Aber wo finde ich überhaupt raus, dass ein Devs-Projekt stattfindet oder stattfinden wird?
Ja, das besprechen wir normalerweise im Developer-Forum, im Serendipity-Forum. Und wir werden jetzt am 27., glaube ich, am Sonntag einen machen, speziell zum neuen Backend, wozu wir gleich noch kommen. Mhm. Und man braucht, glaube ich, Zugang zu Garbins Mumble-Servers, wüsste ich jetzt gar nicht, weil ich den vorher schon hatte. Aber wie gesagt, ich würde mich mal kurz im Forum melden und sagen, mich interessiert's. Wie gesagt, also rein aus Interesse sich dazusetzen, kann schwierig werden. Ich muss auch mal gucken, es kann sein, dass wir es wieder komplett auf Englisch machen. Einfach weil Don Chambers dabei ist und der nun mal kein Deutsch spricht. Und wenn Don nicht dabei ist, kann es aber auch sein, dass wir auf Deutsch umschalten, weil es halt doch einfach schneller geht. Und das sind dann so 1-2 Stunden, wo wir alle möglichen Themen bekakeln. Und das ist der Dev Sprint.
Okay, gut, dann hast du schon angesprochen. Ja. Backend-Entwicklung,
das ist, da rauscht es. Wie gesagt, der Grund, weswegen ich manchmal auf Twitter laut fluche und schimpfe.
War das jetzt Zigarette oder Bierflasche?
Das war der Aschenbecher, glaube ich.
Der Aschenbecher? Ja. Okay, das ist was
den
Neues.
Den habe ich vorhin schon mal leise gestellt und diesmal
wir
vergessen.
Wir kennen ja schon langsam das Zippo, aber den Aschenbecher kannten wir noch
nicht. Ist das so?
Wir sollten jetzt langsam so einen Shop aufmachen, wo man so Dinge aus dem S9Y kaufen kann. So Matthias Aschenbecher, Matthias Zippo. Und so
weiter. Ich glaube nicht.
Okay, gut. Backend.
Ja, da bin ich im Moment dran. Das ist mein großes Projekt innerhalb von Serendipity. 2K11 ist Gott sei Dank mittlerweile relativ stabil. Und jetzt wollen wir aber ja zu diesem schönen Frontend auch idealerweise ein schönes Backend haben. Und das ist halt einfach mal echt viel Arbeit. Also es ist dankenswerterweise, dank Ian bzw. Timbaloo im Forum und Malte, ist es so, dass das ganze Backend im 2.0-Zweig mittlerweile auch als Smarty-Templates da ist. Und damit kann ich viel, viel besser arbeiten, als wenn ich direkt im Kern arbeiten müsste. Mhm. Und mittlerweile sind wir auch so weit, dass das... Ja, was ist da zu tun? Also man muss zunächst mal das ganze HTML aufräumen und ausmisten. Das ist jetzt nicht, weil da irgendjemand schlecht gearbeitet hat, sondern es ist einfach uralt. Das ist also wirklich, ich habe heute festgestellt, übrigens, ich bin jetzt 7 Jahre im Serendipity-Forum aktiv und bei so manchem Backend-Code habe ich die Idee, habe ich den Eindruck, der ist vielleicht sogar noch ein bisschen älter. Und das sind ja einfach...
Das ist
im Web einfach wie mit Hundejahren.
Ja.
Und da bin ich so ziemlich mit durch. Und dann haben wir das komplette CSS überarbeitet. Also erstmal die Frage, warum muss man überhaupt das HTML überarbeiten? Einerseits soll es modernisiert werden, soll also ein schönes, modernes, zeitgemäßes HTML5 werden. Andererseits war es so, dass das die Vorgabe des alten Backends vom HTML her ist so, dass es fürchterlich umständlich und schwierig zu gestalten ist. Man kommt einfach an die Sachen, die man gestalten möchte, nicht gut ran. Das ist auch der Grund, weswegen es für Serendipity nicht fürchterlich viele Backend-Templates zur Auswahl gibt. Genau genommen gibt es nur 2, glaube ich. Und das ist halt die Idee dahinter, dass man sagt, okay, erstmal das HTML dahin biegen, dass man es anständig mit CSS gestalten kann. Dann hat es ein sehr solides und sehr modernes Basis-CMS bekommen, was im Moment noch nach nicht viel aussieht. Das soll es aber auch gar nicht. Es soll einfach erstmal eine solide Grundlage bieten, auf der wir dann arbeiten können. Okay. Es ist noch toi, ich hoffe, das bleibt auch so voll responsive. Das heißt, mit ein bisschen Glück kriegen wir es hin, dass man dieses Backend sogar auf Smartphones und Tablets nutzen kann.
Das wäre sehr fein, ja.
Das wäre eine Sensation, aber ich, wie gesagt, noch bin ich ein bisschen skeptisch. Ich hoffe, wir schaffen das, aber das ist nicht ohne. Das sind da kommt dann auch irgendwann der Punkt, wo man ein bisschen über nachdenken muss. Das Backend soll natürlich schlank sein. Es soll schnell sein. Es soll flüssig benutzbar sein. Niemand hat Spaß an so einem Backend, wenn das bei jedem Seitenwechsel erstmal auch auf einer DSL-Leitung 5 Minuten lädt. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Und das Dumme an diesem Responsive ist ja, dass es leicht auch mal das CSS einfach ein bisschen aufbläst. Aber wir arbeiten dran.
Gut.
Jetzt kommt gleich die Frage, ob man sich das schon mal angucken kann, oder?
Jetzt hätte ich es nicht gefragt. Weil da hast du mir schon öfters mal einen Korb gegeben.
Also wer das unbedingt will, kann das tun.
Ja, ich will.
Indem man sich, das ist nicht so ganz einfach, indem man sich auf GitHub den 2.0-Branch herunterlädt. Dazu muss man auf der GitHub-Seite auf den 2.0-Branch umschalten und sich dann die entsprechende ZIP-Datei abholen. Um Himmels Willen, macht das nicht öffentlich. Das kann man auf so einem kleinen Testserver zu Hause machen oder auf seinem lokalen Webserver oder auf so einem XAMPP, um mal reinzugucken. Aber um Himmels Willen, mit dem Ding kein produktives Blog, nichts, was öffentlich zugänglich ist. Dafür ist es einfach zu bleeding edge, zu sehr in der Entwicklung. Es ändert sich phasenweise täglich. Das ist halt so, da basteln auch die anderen dran. Ne? Das ist nicht so, dass ich der Einzige bin, der da was tut, sondern die anderen sind auch dran und das ändert sich also teilweise mehrmals täglich. Insofern, ich würde es nicht empfehlen, aber wenn jemand partout nicht an sich halten kann, kann man das so Probe installieren, können wir niemanden von abhalten. Das ist so.
Ja, gibt's irgendwas, was irgendjemand dazu beitragen könnte noch? Oder gibt's spezielle Fertigkeiten, die noch gebraucht
werden? Grundsätzlich kann natürlich jeder, wie immer, jeder kann natürlich grundsätzlich mitentwickeln. Es könnte jetzt auch jemand hergehen und sagen, ich habe tolle Ideen, wie das aussehen soll oder wie bestimmte Funktionalitäten sein sollen. Den muss man nicht umsetzen können. Aber dafür müsste man sich's halt schon mal angeguckt haben und gucken, wie weit wir sind. Was übrigens dann noch kommt, wenn wir dann mit Aufräumen und Gestalten durch sind, dann kommt diese ganze JavaScript-Geschichte, mit der wir so lustige kleine Zusatzfunktionalitäten einbauen können. Und so gesehen, das wird schon auch noch eine Weile dauern, fürchte ich, bis das wirklich verwendbar ist. Nur so als Beispiel. Es müsste theoretisch natürlich auch noch auf diversen Servern in diversen Setups getestet werden. Wir haben es bisher überhaupt noch nicht mit Plugins getestet. Also immer nur die Standard-Kerninstallation. Und es gibt eine ganze Menge Plugins, die ja auch im Backend ihren eigenen Bereich mit reinbauen und
ganz schön mächtig sind im Backend. Also jetzt vom Erlebten. Ja, also zum Beispiel das Twitter-Plugin würde zum Beispiel auch was durchaus brauchen oder vielleicht das
Start. Also ich würde jetzt auch, deswegen lohnt es eigentlich auch gar nicht großartig zu gucken, weil ich würde nicht damit rechnen, dass dieses Backend im nächsten halben Jahr fertig wird.
Okay. Ich wollte mich gerade fragen, ich weiß schon, Zeitpläne sind immer so eine heikle Geschichte und wie gesagt, lauter ehrenamtliche Entwickler, aber so die Chance, dass wir noch 2013 im Podcast darüber, also quasi die über die Veröffentlichung etwas erzählen.
Nee.
Wie schätzt du das ein?
Glaube ich nicht. Einfach allein, wenn ich mir angucke, was wir da noch alles an Plugins testen müssen. Das ganze Ding ist noch nicht im Internet Explorer getestet. Ich glaube nicht, es sei denn, es finden sich jetzt noch ein paar Leute, die spontan daran mitentwickeln, aber tendenziell eher nicht. Das ist auch gar nicht so einfach, da wirklich den Weg zu finden. Also ich habe wirklich festgestellt, lange, lange Wochen gebraucht, bis ich so ungefähr wusste, wo ich mit dem ganzen Interface hin will und wie das mal aussehen kann. Und es ist immer noch nicht zu mehr als 75-80% ausgestaltet. Deswegen auch jetzt der Death Sprint am Sonntag, weil ich jetzt langsam mal eine Stimme von den anderen brauche, die mir irgendwie sagen, das ist totaler Müll, was du da machst, oder ey, das ist super, mach das weiter und das wollen wir so und so. Und das ist ja auch was, wenn du da über Wochen alleine drin steckst, dann kriegst du ja auch einen Tunnelblick.
Ja, so verheddert muss ich
gleich. Da siehst du bestimmte Sachen gar nicht mehr.
Ja, da kann ich eigentlich nur die Daumen drücken und nur gespannt sein, werde ich nicht jetzt öfters noch quälen dieses Jahr, und für 2014 hoffen wir, dass wir dann hier auch im Podcast etwas Positives berichten können. Aber wenn es irgendein Highlight gibt in der Entwicklung, werden wir vielleicht auch 2013.
Es spricht überhaupt nichts dagegen, dass wir in regelmäßigen Abständen mal berichten, wie es damit weitergegangen ist oder so. Also es kann auch sein, obwohl sehe ich im Moment nicht, dass wir da vielleicht schon mal so ein Teil-Release machen oder sowas, aber glaube ich eher nicht.
Ja. Ja, nee, verspricht
das nichts. Das macht auch keinen Sinn.
Verspricht ja nichts, und wenn was kommt, freuen wir uns, und wenn nicht, dann warten wir mal alle auf 2014.
Oder 15 oder 16 oder was weiß ich.
Ja, nein, also übertreiben. 2014 ist das fertiggestellt, das erwarte ich mir jetzt. Also. Sonst wäre ich schon in
Deutschland. Okay. Ja, mach mir ruhig Druck, ja. Warum nicht?
Ja.
Apropos Druck.
Ja, jetzt machen wir auch gleich
apropos Druck. Die Zeit drückt.
Das ist das Gleiche wie ich. Ja, erstmal, wir wollen ja um eine Stunde bleiben, das werden wir noch vielleicht hinkriegen. Zeitdruck, 1. Februar, ein ganz wichtiges Datum. Am 1. Februar 2013 endet die Abstimmung zum European Podcast Award. Link wieder in den Shownotes. Auch unser Podcast ist wieder dabei bei diesem angeblich wichtigsten Podcast Award Europas. Wer mag, kann dort einfach draufklicken und uns was immer das auch ist,
eine Stimme
geben. Eine Stimme, genau, eine Stimme, gute Note. Seine Stimme für uns, seine Stimme abgeben für uns, sodass ich es noch heute rauskriege. Soweit ich das weiß, die Jury dort auch noch ein Wörtchen mitzureden hat, das ist dann so eine
Am 1. Februar endet die Abstimmungsphase und dann beginnt die Juryphase, und wie die das zusammenrechnen, weiß kein Mensch. Genau.
Aber wie auch immer, es ist trotzdem eine nette Werbung für den Podcast, und wer mag, bitte einfach klicken.
Robert hat schon gesagt, wenn ihr Ideen für Ausgaben habt und dazu vielleicht auch noch Gast oder Gästin sein möchtet, wir geben es nicht auf, darauf zu hoffen, dass sich eine Hörerin dieses Podcastes in den Kommentaren zu Wort meldet.
Ja, aber Gästin wäre ja natürlich noch mal eine Steigerung. Ja, also beides.
Nur zu.
Herzlich willkommen.
Und dann meldet euch bitte in den Kommentaren. Infocamp-Blog. Ihr könntet das theoretisch auch als Audiokommentar tun, dann müsstet ihr uns den irgendwie zukommen lassen. Oder ihr schickt uns eine E-Mail, oder ihr benutzt das Kontaktformular im Podcast-Blog, oder ihr meldet euch per Twitter an meinen Account oder Robert-Accounts oder den Account des S9Y-Infocamp. Habe ich was vergessen?
Nein. Die Google-Plus-Seite erwähnen wir ja nicht, haben wir gesagt, und sonstiges.
Also wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt, gerne auch, wenn ihr so sagen wollt, Mensch, redet mehr über das und redet weniger über solche Themen, auch sowas.
Ne? Ja, oder ein kleines Ideenschnipsel, bringt's doch mal 5 Minuten zu, oder erzählt's mir, wie ihr das macht, oder wie ihr mit dem Problem umgeht, oder wir können auch mal über Blog mal
solche Leute reden, auch Gäste vorschlagen, das finde ich auch spannend. Ja, also das ist ja auch so ein Thema. Ne? Wir hatten mit Wladimir letzten Endes ja jemanden so Gast, der nicht so richtig aus dem Serendipity-Universum kommt. Auch Christian war, glaube ich, als er zum ersten Mal im Podcast war, auch noch nicht so richtig.
Auch nicht noch nicht so richtig dabei, nein.
Ich finde es super. Mir hat es mit Vlad wahnsinn Spaß gemacht. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir wieder mal jemanden einladen, der überhaupt nichts mit Serendipity zu tun hat, der aber zu einem anderen Thema was Tolles erzählen kann. Und wenn ihr da einen Vorschlag habt, dass ihr sagt, Mensch, jetzt nicht irgendwie Frau Merkel oder Herrn Gottschalk, aber schlagt uns einen Gast vor, warum nicht?
Gerne, ja. Also ich denke mal, wir sind prinzipiell mal für vieles mal offen und wir nehmen da gerne Ideen auf und versuchen sie auch gerne auch umzusetzen. Das Einzige, was wir nicht schaffen, ist, die Inhalte von 3 Stunden in 10 Minuten unterzubringen oder sowas. Das ist. Aber vielleicht kriegen wir das.
Ja, wir können hier die Mickey Maus anschalten und alles auf dreifacher Geschwindigkeit, aber ich weiß nicht, ob man das.
Das kann man aber selber teilweise auch machen. Okay, da bringen wir mal eine Anleitung. Okay,
gut. Dann.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir gar nicht viel Ausbürdelphase, sondern beenden das für heute. Dann bleiben wir wirklich unter 1 Stunde. Das ist mal eine gute Vorgabe für das Jahr 2013. Ich glaube, wir haben es noch nicht wirklich ganz erwähnt. Wir haben zwar unseren Gästen herzlichst gedankt. Nochmal einen herzlichen Dank an unsere Gäste im Jahr 2012. Aber ich möchte natürlich auch danken. Da kann man ja nicht jetzt jeden namentlich erwähnen, aber ich möchte jeden danken, der im Blog kommentiert hat, der seine Anregungen gegeben hat, der uns eben gemailt hat. Auf Twitter gab es immer wieder Diskussionen, Anregungen, Hinweise. Auch dafür an jeden von euch einen ganz herzlichen Dank. Also für jeden, der irgendwie uns eigentlich zeigt und jede, dass dieser Podcast auch einfach Sinn ergibt und auch gerne gehört wird.
Ist das, was diese Maschine antreibt.
Genau.
Das in diesem Sinne pusten wir das Lagerfeuer aus. Wir hören uns sehr wahrscheinlich relativ. Jetzt muss ich nochmal mit dem Zippo klackern hier, weißt du. Dabei habe ich nicht. Wenn ich meine Zigarette
angesetzt. Ja, das muss schon sein. Wir können bestimmte Traditionen nicht aufheben. Auch 2013 wird das Zippo.
Ich habe für alle Fälle schon mal ein zweites, falls das mal verloren geht. Nicht, dass hier ein zippoloser Podcast entsteht, weil ich zu trottelig bin. Gut.
Genau. Eben. Und einen Dank muss ich noch aussprechen, nämlich den Dank an den Matthias, dass es mit mir jetzt schon, glaube ich, 2 Jahre ausgehalten hat. Oder sind es jetzt schon 3?
Ich weiß das nicht mehr, aber...
Ich glaube, am Ende 2010 quasi.
Das kann gut sein.
Ich im Kopf habe. Also danke für die vielen Stunden.
Hör auf
die
wir jetzt, ich gebe den Dank zurück, haben. Weil du immer die ganze Arbeit mit der Schneiderei und der Hochladerei und dem iTunes hast und jetzt pusten wir das Lagerfeuer aus. Wir hören uns ja schon ziemlich bald wieder, wenn ich die Planung richtig im Kopf habe. Und deswegen sage ich schon mal Tschüss.
Genau. Und auch von mir ein Auf Wiederhören. Ciao.